Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Morgen erstmal. Ich bin Helen Wirkraft und habe die Bestienreihe geschrieben und würde euch gerne heute ein bisschen was daraus vorlesen. Gibt es denn hier welche, die es schon irgendwie mal in einen der Teile reingelesen haben? Kein, okay. Dann muss ich einen kleinen Ausholer machen. Und zwar geht es darum, die Bestien kommen aus einer anderen Welt, leben inzwischen in unserer Welt. Und dieser Roman spielt auch in einer etwas entfernteren Zukunft, ohne dass es irgendwie futuristisch ist. Die Bestien sind mehr oder weniger im Mittelalter ein bisschen davor stehen geblieben, haben ihr eigenes kleines Reich in der Wüstenstadt Sela, das magisch geschützt ist und von außen für die normalen Menschen nicht sichtbar ist. Die Bestien können sich in Menschen verwandeln, haben eine Königin und die Königin hat einen Auftragsmörder, um diesen geht es hier in diesem Roman. Dieser Auftragsmörder ist gleichzeitig auch ein Kobold und ich steige jetzt einfach mal ein bei der Tochter, die zurück nach Sela kommt, nachdem sie den diplomatischen Dienst in der Ukraine bei den Bestien erfüllt hat und die jetzt auf dem Heimweg ist und dann fangen schon die ersten Katastrophen an. Wenn Metall jammerte wie ein gescholtenes Kind, musste man nicht Maschinenbau studiert haben, um zu wissen, dass es nichts Gutes bedeuten konnte. Naya hob ein Lied, um zu sehen, was vor sich ging. Eben noch hatte sie tief und fest geschlafen und sich von den Strapazen der Reise erholt. Jetzt befand sie sich inmitten von Chaos und taumelnder Bewegung. Sofort war Naya hellwach. Ihre Hand glitt zu der Schließe ihres Sicherheitsgurtes, um ihn zu öffnen. Da fingen ihre empfindlichen Ohren die verzweifelte Stimme des Piloten ein. Mayday, Mayday, hier spricht Alpha Bravo Echo 9. Wir müssen notlanden. Unsere Koordinaten sind... Verdammt, knurrte Krog, der Regent der Flussbestien neben ihr. Er begleitete sie als Diplomat. Er war ihr momentaner Liebhaber, wovon sie hoffte, dass es vorher niemand in ihrer Heimat erfuhr. Doch das war im Moment sowas von unwichtig. Was immer mit dem Flugzeug los war, eine Notlandung, die bereits über Funk bekannt gegeben wurde, entsprach nicht unbedingt Nayas Sinn für Humor. Beeil dich und schnall dich an, Krog. Wenn wir aufschlagen, überlebst du das sonst nicht. Naya blieb vollkommen ruhig. Sie hoffte, dass der Regent ihr nicht ausgerechnet jetzt widersprach. Dessen Antwort bestand aus einem heiseren Knurren. Er wankte mit ausgefahrenen Klauen zu seinem Platz an der gegenüberliegenden Seite. Die Maschine schlingerte und torkelte wie ein Betrunkener zur Happy Hour. Dennoch schaffte es Krog, seinen hochgewachsenen Körper auf seinen Sitz zu wuchten und den Sicherheitsgurt anzulegen. Naya sah, wie er den Kiefer vorschob und seine Hände um die Sitzlehnen klammerte. Seine Klauen gruben sich hinein, als könnte ihm das Leder mehr Halt bieten als seine Finger. Bestien waren eben nicht dafür geschaffen zu fliegen. »Oh, verdammt nochmal«, knurrte Krog. Seine Flugangst hielt ihn im Klammergriff. Seine Augen waren so weit aufgerissen, dass sie jeden Moment aus den Höhlen zu treten drohten. Eine Spannung in seinem Körper machte einer Bogensehne alle Ehre. Naya wollte zu ihm gehen, um ihn zu beruhigen, aber das war zu gefährlich, wenn das Flugzeug sich jetzt auf den Kopf drehte. Wieder hörten sie das metallene Kreischen. Ein Ruck ging durch den Rumpf. Es gab keine Atemmasken, die von der Decke fielen. Dafür war die Maschine viel zu alt und vor allem auch zu schlecht gewartet. So konnten beide bereits an ihrer Atmung spüren, dass der Druck abfiel. Kein gutes Gefühl. Naya setzte sich aufrecht hin und überprüfte, ob sich etwas in ihrer Nähe befand, das ihr gefährlich werden konnte. Sie sah nichts Auffälliges. Das Gepäck war in den Spannnetzen am Ende des Passagierraums fest verzurrt. Ein paar Sitze allerdings wackelten verdächtig, weil die Schrauben, mit denen sie am Boden befestigt waren, schon ziemlich locker saßen. Na toll, von den Dingern erschlagen zu werden, ist doch etwas, worauf man sich freuen kann, dachte sie sarkastisch. Sie blickte sich weiter um, bis ihr Blick wieder auf Krog lag, der mittlerweile panisch hechelte. Sämtliches Blut hatte seine Wangen verlassen, Schweiß bedeckte seine fahle Haut. Eine Welle aus Mitgefühl überkam Naya und sie wünschte sich, dem sonst so unerschütterlichen, selbstbewussten Krieger beistehen zu können. Es wird alles gut gehen, Krog, Ja, und ich scheiße Goldmünzen. Das Knirschen seiner Zähne und der ohrenbetäubende Lärm ringsum verhinderten beinahe, dass Naya ihn verstand, trotz ihrer guten Ohren. Ihre Bestie befand sich bereits in Aufruhr, wollte sich verwandeln, um den Absturz auf jeden Fall zu überleben. Doch das konnte sie nicht riskieren. Es waren Menschen an Bord, die dann möglicherweise mehr sahen, als gut für sie war, und ihre Beobachtungen über den noch aktiven Funk durchgeben könnten. Sollte sie sich nach der Landung verwandeln, sah Naya allerdings keine andere Möglichkeit, als die Piloten zu töten, sofern sie den Quasi-Absturz überhaupt überlebten. Dann es um die Bestien musste gewahrt werden, unter allen Umständen. Sogar wenn dies bedeutete, selbst zu sterben. Ein nicht sehr ermutigender Gedanke. Etwas Großes flog außen am Fenster vorbei. Grog saß und wurde noch bleicher als die Bezüge seines Sitzes. Naja, das war... Ich hab's gesehen. Halt dich gut für... Die Nase des Flugzeugs neigte sich scharf nach unten. Der verbliebene Propeller gab ein hässliches Geräusch von sich. Naya und Grog wurden in ihre Sitze gepresst. Der Atem entwich ihren Lungen. Weil dies keine Linienmaschine war, wurde das Cockpit nicht durch eine Tür vom Passagierraum getrennt und so sahen sie durch die Frontscheibe den Boden unaufhaltsam näher kommen. Grog schrie vor Angst auf, während Naya ein Stoßgebet zu Gruß dem Bestiengott schickte. Sie wollte nicht sterben, noch nicht. Sie hatte ja noch nicht einmal das offizielle Erwachsenenalter erreicht. Leute, steckt eure Köpfe zwischen die Beine, das wird ein wilder Ritt. Ich versuche, uns so sanft wie möglich zu landen, aber mein Co-Pilot ist ohnmächtig. Die Lautsprecher schafften es nicht, die Botschaft zu transportieren. Sie knackten nur erbärmlich. Naya hörte die Worte ihres Kapitäns trotzdem dank ihrer guten Ohren und nahm die gewünschte Haltung ein. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie Grog es ihr nachtat. Seine Säbel traten bereits hervor. In seiner Panik war er kurz davor, sich zu verwandeln. Grog, reiß dich zusammen. Uns wird nichts geschehen. So leicht sterben wir nicht, das weißt du. In seinen Augen stand purer Horror, während er versuchte zu begreifen, was Naya ihm zurief. Sie sah es an dem heftigen Hüpfen seines Adamsapfels und dem Zittern seiner Schultern. Links von Naya gab es einen lauten Knall. Sie sah durch das winzige Fenster, wie eine Tragfläche abriss. Die Maschine bockte und schlingerte. Im Cockpit fluchte der Pilot. Naya hörte Grogs Wimmern. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals. Ihre Kehle war trocken und rau. Schweiß sammelte sich zwischen ihren Schulterblättern und sorgte dafür, dass die Bluse, die sie trug, wie eine zweite Haut an ihr klebte. Einen flüchtigen Moment wanderten ihre Gedanken zu ihren Eltern. Es waren jetzt knapp 5 Jahre, seit sie Sela verlassen hatte, um am Regentschaftssitz ihrer Patin in der Ukraine den diplomatischen Dienst anzutreten. Naya vermisste ihre Familie, die Wüste, ja sogar die Kobolde, die ständig umherliefen, Schabernack trieben und die Selaner bis aufs Blut reizten. Falls sie heute stürbe, »Bestien, sterben nicht so schnell, alles wird gut«, rief sie sich selbst in Erinnerung. Dennoch spürte sie, wie ihre Handflächen feucht wurden und sich ihr Magen verknotete. Ein Schrei aus dem Cockpit. Funken sprühten. Die Lampen flackerten, um dann auszugehen. Die Notbeleuchtung sprang an, hüllte alles in bedrohlich wirkendes rotes Licht. Ein Warnsignal ertönte. Schrill übertönte es jeden Laut, schmerzhaft für die empfindlichen Bestienohren. Im Heck des Flugzeugs rissen die Sicherheitsbänder mit einem Knall. Gepäck flog durch die Luft. Es grenzte an ein Wunder, dass nichts davon Naya am Kopf traf. Grog dagegen musste wohl den Schrankkoffer abbekommen haben, der jetzt neben ihm auf dem Boden hin und her rutschte, denn er lag plötzlich seitlich im Sitz, der bedenklich schwankte. Diese verfluchten losen Schrauben. Sollten sie das nicht überleben, so schwor sich Naya, würde sie nie wieder eine Maschine betreten, die dermaßen marode war. So, ob sie es überleben, verrate ich jetzt mal nicht. Oder ob sie die Piloten töten müssen. Wir springen jetzt mal zu Caillou, dem Sohn des Koboldkanzlers, der sich als Assassine versucht. Also eigentlich können sollte er es, aber hört zu. In dem abgedunkelten Zimmer, das nur von einer kleinen Nachtlichtleuchte erhellt wurde, roch es nach Schlaf, Schweiß und Fürzen. Die Seidenlaken raschelten, als Cornell Blackstark sich in seinem Bett bewegte. Das Licht einer Straßenlaterne verfing sich im Silber eines Bilderrahmens und gaukelte Caillou eine Bewegung in seinem Rücken vor. Ein rascher Blick überzeugt ihn jedoch, allein zu sein. Abgesehen von dem schlafenden Mann natürlich. Leise näherte sich Caillou dem Bett, das Messer in der Rechten. Sein Herz schlug gleichmäßig ruhig. Dies war nicht sein erster und ganz sicher nicht sein letzter Auftragsmord. Also gab es keinen Grund, nervös zu sein. Der dicke Teppich schluckte jedes Geräusch. Die Matratze war von guter Qualität. Als Caillou auf sie kletterte, gab sie nur minimal unter seinem geringen Gewicht nach. Blackstock seufzte kurz, schmatzte ein wenig und drehte sich auf den Rücken. Ein vollkommen natürliches Verhalten. Dennoch hielt Caillou inne und wartete 3 Sekunden ab, ehe er sich weiter nach vorn arbeitete. Seine Körpergröße war das einzige Manko in diesem Job. Oftmals erreichte er seine Opfer nur, indem er ihnen gefährlich nahe kam. Deshalb bevorzugte er auch die Arbeit bei Nacht, weil er ausschließlich in seiner Koboldgestalt tötete. Sofern ihn jemand sah, würde er ihn mit ziemlicher Sicherheit für eine Halluzination halten. Zumindest solange er sofort verschwand, wenn es brenzlig wurde. Und solange seine Zielperson ein Mensch war und keine Bestie. Caillou wappnete sich. Ein gezielter Stich ins Herz, eine kleine Drehung und alles wäre sauber erledigt. Kein Dreck, keine Anstrengung. Er hob den Arm, zielte. Dummerweise beschloss sein Handy in diesem Augenblick zu vibrieren. Es genügte, seinen Puls in ungeahnte Höhe steigen zu lassen. Auf dem Display des eilig hervorgezogenen Gerätes leuchteten die Worte: Auf Naya wurde ein Anschlag verübt. Komm sofort zurück. Caillou sackte das Herz in die Hose. Seine Handflächen wurden feucht. Naya. Bilder von ihr schossen durch seinen Verstand und gaukelten ihm die schrecklichsten Visionen vor. Naya zerfleischt, überall Blut, ihre Eingeweide hingen heraus. Ihr schönes Gesicht war entstellt und sie rang mit dem Tod. Caillou schüttelte unwillig den Kopf und hob das Messer. Da war immer noch sein Job. Er musste sich zusammenreißen und ihn beenden. Erst danach konnte er sich Gedanken um die Frau machen, die er liebte. Da sah er, wie Blackstock die Lider hob. Es dauerte einen Augenblick, bis der Mann begriff, dass er nicht alleine war. Dann veränderte sich sein Gesichtsausdruck von Verwirrung zu Fassungslosigkeit. Kein Wunder, denn Caillou kauerte klein und grün, mit spitzen Ohren, einer langen Nase und Augen wie schwarzen Kohlen, wie eine Kreatur aus seinen Albträumen direkt neben ihm. Das Messer würdigte das Zielobjekt keines Blickes. Der es hielt, war viel interessanter. Caillou sah in Blackstocks weit aufgerissene Augen und wusste, er war am Arsch. Er saß so tief im Dreck, dass nur noch die Spitzohren aus dem Haufen herausschauten. Wenn der Kerl jetzt überlebte, konnte Caillou sich auch gleich einsagen lassen. Verdammt, so war das Ganze nicht geplant gewesen. Dieser Job sollte einfach zu erledigen sein. Rein, raus, fertig, eine saubere Sache. Dämlicher Idiot, beschimpfte sich Caillou selbst. Welcher Assassine, der halbwegs bei Verstand war, schaltete sein Handy nicht komplett aus, während er einen Auftrag ausführte. Noch dazu, wenn man für Bestien arbeitete, für die Gefahr ein Dauerzustand war, der solche Nachrichten wie eben wahrscheinlich machte. Eine derartige Nachlässigkeit war Caillou bisher nie unterlaufen. Nicht ein einziges verfluchtes Mal in seiner 7 Jahre währenden Karriere als königlicher Auftragsmörder. Das Zielobjekt löste sich als erstes aus seiner Starre und hob die Arme in dem Versuch, Caillous Messer abzuwehren. Der nutzte seine Position und rammte Blackstock ein Knie in den Bauch. Mit einem Ächzen ließ der ihn los und legte sich beide Hände an die Kehle, um sich zu schützen. Doch an dieser Stelle hatte Caillou keinerlei Interesse. Dies sollte kein Massaker, sondern saubere Arbeit werden. Ein gezielter Stich in die Brust, um sicherzustellen, dass kein Arzt der Welt den Kerl retten konnte. Fertig. Doch dank seines Verhaltens bot Blackstock ihm dafür nun auch noch freie Bahn. Caillou holte aus, aber genau in dem Moment riss Blackstock die rechte Hand nach oben. Mit der Faust traf er Caillou am Kinn. Dessen Nacken wurde überdehnt. Ein scharfer Schmerz raste seine Wirbelsäule hinab und das Messer glitt ihm aus den plötzlich steifen Fingern. Verdammt. Ohne nachzudenken, teleportierte sich Caillou zu seiner Waffe. Er konnte sie nicht hier lassen. Ebenso wenig, wie er zulassen durfte, dass Blackstock Alarm schlug. Das Messer wieder in der Hand hob er den Blick und traf auf Blackstocks. Die Lippen des Mannes öffneten sich. Denk nicht mal dran, zischte Caillou und teleportierte sich vorwärts. Plexak war offenkundig im Hier und Jetzt angekommen, denn er wehrte sich mit Händen und Füßen, brachte sein gesamtes Gewicht gegen seinen Angreifer ins Spiel, sodass Caillou gezwungen war, die Waffe außer Reichweite zu halten, um nicht selbst verletzt zu werden. Währenddessen fragte er sich verzweifelt, wie viel Zeit ihm wohl noch blieb, bis die Sicherheitsleute eintrafen. »Hilfe! Wachen!« »Verflucht, verflucht, verflucht!« Caillou schloss sekundenlang die Lider. »Dumm«, schalt er sich, »wirklich dumm.« »Das hättest du besser nicht getan. Wenn du weiter geschlafen hättest, wäre es schnell vorbei gewesen«, presste er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Er holte aus. Nur Sekunden, bevor ihm das Opfer das Besser doch noch entwenden konnte, gelang es ihm, sich auf die andere Seite des Bettes zu transportieren. In der Landung wirbelte er herum. Er versetzte dem Zielobjekt einen Tritt an den Kopf. Nicht hart genug, um ihm das Bewusstsein zu nehmen. Dafür lag nicht ausreichend Kraft im Angriff. Doch es reichte, um Caillou die Gelegenheit zu geben, die Klinge in den ungeschützten Brustkorb vor ihm zu rammen. Der Mann schrie auf, unartikuliert und gleichzeitig fassungslos. Mit einer Stärke, die Caillou ihm gar nicht mehr zugetraut hätte, packte er ihn an den Schultern, um ihn von sich zu stoßen. Caillou drehte und riss das Messer in einer fließenden, vielfach bewährten Bewegung heraus. Dunkles Blut färbte die Schneide. Gleichzeitig breitete sich ein Fleck auf Blacksarks Pyjamajacke aus. Der Mann ächzte. Seine Finger glitten kraftlos von Caillous Schultern, fanden ihren Weg zur Brust, wo sie sich auf die Wunde pressten. War die Klinge tief genug eingedrungen? War das Herz verletzt? Caillou wusste es nicht, nur, dass er seine Aufgabe zu Ende bringen sollte, wenn er jemals wieder Königin Natalia in die Augen sehen wollte. Zudem lief ihm die Zeit davon. Und ob sich seine Fragen beantworten, das müsst ihr eben selbst rausfinden in dem Buch. Ja, gibt es denn irgendwelche Fragen? Ja. Ich habe es verstanden. Nein, eigentlich nicht. Also ich brauche im Prinzip immer ziemlich harte Musik beim Schreiben, weil die Bestien doch relativ brutal sind und dementsprechend muss die Musik auch schnell sein und ein bisschen Bums dahinter sein, damit ich dann in meinen Flow komme, und das ist eigentlich schon alles, ja. Von Hardrock bis Metal ist alles drin. Genau. Also was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, das Cover lässt so ein bisschen auf einen reinen Liebesroman schließen, aber das ist tatsächlich nicht so. Bei mir gibt es zwar Love Story, aber die Handlung überwiegt tatsächlich. Also die, ja, nicht so entsetzt gucken, es ist tatsächlich so. Aber für die Damen ist natürlich auch was Schönes mit dabei. Und was noch gut ist, es ist jetzt tatsächlich der vierte Teil, aber die Bücher sind alle so geschrieben, dass man sie alleine lesen kann. Genau, sie hat nämlich nur Teil 4 gelesen bisher. Schöner ist es, wenn man 3 und 4 zusammenliest, man muss es aber nicht. Also man kann auch direkt bei Teil 4 einsteigen, denn witzigerweise ist Teil 3 als erstes entstanden, anschließend Teil 4 und die anderen Teile kamen hinterher erst. Wir haben hier da tatsächlich auch noch einen Kobold sitzen. Hat sich herteleportiert. Ja, also für diejenigen, die Interesse an dem Buch haben, der Machhandelstand ist direkt hinter der Leseinsel gleich rechts. Und ich bin da und gebe Autogramme oder signiere Bücher. Ja, würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.